Wir beten. Guter Gott, wir bitten dich um ein Wort für unser Herz und auch um ein Herz für dein Wort. Amen. Liebe Gemeinde, inzwischen blicken wir ja auf eine lange Gemeindegeschichte zurück, über 150 Jahre. Und vieles haben wir in dieser Zeit erreicht, in den Jahren und Jahrzehnten, aber ich muss auch feststellen, eines fehlt uns. Uns fehlt etwas, was viele andere Kirchengemeinden haben, aber wir leider nicht. Und ich denke da an eine Ahnengalerie für die Pastorinnen und Pastoren. In vielen anderen Kirchengemeinden, da gibt es dann Bilder und Epitaphien und Tafeln mit Namen und Gemälden oder manchmal auch Fotos, schön mit Jahreszahl auch versehen, von all den Ehrwürdigen, in der Regel Herren und manchmal auch Damen. Und ich kann mir gut vorstellen, dass ich mich hier eines Tages auch einreihe in eine solche Ahnengalerie. Ich denke da an ein Ölgemälde, vielleicht eines zeitgenössischen Künstlers, vielleicht können wir das in den nächsten Haushalt dann mit einplanen. Eine dieser Gemeinden mit einer solchen Ahnengalerie ist die Gemeinde in Lübben im Spreewald. Und wisst ihr, wer dort Pfarrer war in dieser Gemeinde? Der berühmte Liederdichter Paul Gerhardt. Paul Gerhardt war hier die letzten 7 Jahre seines Lebens von 1669 bis 1676 in Lübben Archidiakonus, so nannte man das. Er war leitender Pastor in dieser Kirchengemeinde. Und wer die alten Kirchenlieder kennt, der hat vielleicht auch eine Idee oder eine Ahnung oder kann etwas spekulieren, was denn hier unter seinem Bild stand. Vielleicht steht unter seinem Bild, befiehl du deine Wege. Oder da steht, du meine Seele singe. Oder vielleicht auch, geh aus mein Herz und suche Freud. Aber tatsächlich steht hier unter seinem Bild etwas ganz anderes. Unter seinem Bild steht ein Satz, und ich sage ihn erst einmal auf Lateinisch. Theologus in cribo satanae versatus. Und auf Deutsch, ein Theologe im Sieb des Satans hin und her gewendet. Ein Theologe im Sieb des Satans hin und her gewendet. Und jetzt frage ich mich natürlich, welcher Satz steht unter meinem Gemälde, wenn wir einmal eine solche Ahnengalerie haben. Ein Theologe im Sieb des Satans hin und her gewendet, durchgeschüttelt. Und dieser Satz ist eine Anspielung auf unseren Predigttext beziehungsweise auch auf die weitere Geschichte unseres Predigttextes. Denn hier redet Jesus nach der Feier des letzten Abendmahls mit seinen Jüngern. Und er wendet sich dann an Petrus und sagt ihm, der Satan hat begehrt, euch zu sieben wie den Weizen. Das sagt Jesus zu Petrus. Der Satan hat begehrt, euch zu sieben wie den Weizen. Und wir müssen uns, glaube ich, tatsächlich hier ein Sieb vorstellen. Und in das Sieb kommt der Weizen rein, zusammen mit der Spreu, also mit den Hüllen von diesen Körnern. Und dann wird wirklich richtig kräftig geschüttelt und gerührt und hin und her gewendet, dass sich die Spreu von dem Weizen trennt und die Weizenkörner zurückbringen und der Spreu weggepustet wird. Und der Satan, der geht jetzt wohl davon aus, wenn ich nur die Christinnen und Christen alle recht heftig schüttle, durchschüttle, hin und her wende, dann ist am Ende das Sieb leer. Da ist nichts, da ist nicht einer, der zurückbleibt. Da wird sich zeigen, dass die Christen auch genauso sind wie alle anderen Menschen. Auch sie sind unbeständig, auch sie sind flatterhaft, auch sie werden durch das Sieb fallen oder vom Wind weggeblasen werden, sobald ihr Leben nur kräftig genug durcheinandergerüttelt wird. Und lesen und hören wir die Erzählung von Petrus und wie er dreimal verneint und verleugnet, dass er Jesus überhaupt kennt, ja dann scheint der Teufel recht behalten zu haben. Ich lese uns noch einmal den Predigttext, den wir bestimmt inzwischen aber ja auch schon im Ohr haben. Die Männer packten Jesus, führten ihn ab und brachten ihn in den Palast des Hohenpriesters. Petrus folgte ihnen in einiger Entfernung. In der Mitte des Innenhofes hatte man ein Feuer angezündet. Petrus setzte sich zu den Leuten, die dort beieinander saßen. Eine Dienerin sah ihn im Schein des Feuers dasitzen, musterte ihn aufmerksam und meinte dann, der hier war auch mit ihm zusammen. Aber Petrus stritt es ab. Ich kenne diesen Mann nicht. Es ging nicht lange, da wurde jemand anderes auf ihn aufmerksam und sagte, du bist auch einer von denen. Petrus widersprach, das stimmt nicht. Etwa eine Stunde später erklärte wieder jemand anderes mit Bestimmtheit, natürlich war der auch mit ihm zusammen, er ist doch auch ein Galiläer. Aber Petrus entgegnete, ich weiß nicht, wovon du sprichst. Im gleichen Augenblick, noch während er das sagte, krähte ein Hahn, da wandte sich der Herr um und blickte Petrus an. Petrus erinnerte sich daran, wie der Herr zu ihm gesagt hatte, bevor der Hahn heute Nacht kräht, wirst du mich dreimal verleugnen. Und er ging hinaus und weinte in bitterer Verzweiflung. Und der erste Punkt heißt, gesiebt und gewendet. Bleiben wir zunächst noch einen Augenblick bei Paul Gerhardt, ein Theologe im Sieb des Satans hin und her gewendet. Und wenn wir auf das Leben von Paul Gerhardt schauen, nun, dann wird das verständlich. Er lebt in der Mitte des 30-jährigen Krieges und das war damals eine unglaublich brutale Zeit. 4 seiner 5 Kinder muss er beerdigen. Ein Jahr bevor er nach Lübben kommt, stirbt seine Frau. Hinzu kommen Schwierigkeiten mit der Kirchenleitung. Wir befinden uns damals in einer Phase der Kirchengeschichte, wo es vor allen Dingen um das rechte Bekenntnis ging, um die richtigen Glaubensbesätze, Hauptsätze, Hauptsache, man sprach die richtigen Glaubenssätze. Darum ging es damals. Paul Gerhardt aber bleibt seinem Gewissen treu und verliert dann auch noch seine Pfarrstelle. Und krank war er außerdem noch. Und wir würden sagen, wenn wir uns sein Leben anschauen, dieser Mensch war nun wirklich vom Leben gezeichnet. Aber unter seinem Bild steht etwas anderes. Ein Theologe im Sieb des Satans hin und her gewendet. Das lässt tief blicken. Denn es sagt, das Leben, es besteht nicht nur aus Zufällen. Das Leben ist nicht nur Schicksal. Alles, was mir im Leben widerfährt, wirklich alles, hat etwas mit meiner Beziehung mit Gott zu tun. Und wo ich mit Gott lebe, da werde ich versucht und ich werde angeklagt und es wird sich mir auch die Frage nach dem Warum stellen. Warum lässt Gott so etwas zu? Mein Glaube wird hinterfragt, mein Glaube wird auf die Probe gestellt werden und das kann dann sogar so weit gehen, dass ich meine, Gott ist gegen mich. Und Paul Gerhardt, der erlebt das. Nicht Streicheleinheiten, sondern Schütteleinheiten sind kennzeichnend für sein Leben. Und bei Petrus ist es ganz ähnlich. Und so haben wir es in unserem Text wohl mit einer der größten Erschütterungen zu tun, die einem Menschen widerfahren kann. Denn Petrus, er wird hier auf die Probe gestellt. Redet er jetzt im richtigen Moment? Bekennt er sich im richtigen Moment zu seinem Freund und Meister? Oder kneift er? Und wir wissen heute, Petrus hat damals nicht nur geschwiegen. Hätte er damals doch nur geschwiegen. Er hat ihn stattdessen verleugnet. Und das gleich 3-mal. Dieser da, den kenne ich nicht. Unbekannt ist er mir. Ich kenne ihn nicht. Was Petrus erlebt, was Paul Gerhardt dann später ebenfalls, das erleben Christinnen und Christen bis heute. Dass sie im Sieb des Teufels hin und her gewendet werden, dass ihr Leben durchgeschüttelt wird. Das gibt es in sehr harmlos. Und eins dieser harmlosen Beispiele ist es, Jemand wird am Montag auf der Arbeit gefragt, wie war dein Wochenende? Und er sagt, es war super, Sonntagnachmittag haben wir gegrillt und das Wetter war klasse, wir waren dann mit der Familie zusammen. Er erzählt nicht, dass er vormittags im Gottesdienst war, dass es ein Lied gibt, das ihm zu Herzen gegangen ist, dass er ein Gebet gehört hat, das ihn zutiefst berührt hat und dass es vielleicht ein Bibelwort gibt, an das er heute immer noch denkt, weil ihn das in die Woche hinein begleitet. Das ist alles harmlos, aber das gibt es ja auch in sehr viel weniger harmlos. Ich weiß nicht, wer von euch den Film Stella gesehen hat, der im Moment noch in den Kinos läuft. Ein verstörender Film. Hier wird eine Jüdin zu einer Kollaborateurin der Nazis. Um ihre eigene Haut zu retten, verrät sie Hunderte ihrer jüdischen Mitbürgerinnen und Mitbürger. Und dieser Film ist deshalb so verstörend, weil er mich fragt, indirekt oder auch direkt, wie weit würdest du denn gehen, um deine Haut zu retten? Wen oder was würdest du denn verraten, nur damit du heil aus der Sache rauskommst? Ein Theologe im Sieb des Satans hin und her gewendet, ja, da steht unter dem Bild von Paul Gerhardt, aber dieser Satz steht auch unter den Bildern von uns allen. Ein Christin, eine Christin, ein Christ im Sieb des Satans hin und her gewendet. Martin Luther war Pfarrer. Das wissen wir wahrscheinlich oder viele wissen das, aber er war gleichzeitig auch Lehrer, hat auch Theologie unterrichtet und er nennt drei Dinge, die zu einem Theologiestudium dazu gehören. Und wenn er hier von einem Theologiestudium redet, dann redet er nicht nur von Theologiestudenten, so wie von Moritz, der an der Uni Theologie studiert, sondern er redet von uns allen, so wie wir alle, die wir uns in der Bibel dazulernen, uns heute Morgen in Bibelgesprächsgruppen treffen und austauschen. Dieses Theologiestudium, von dem er hier redet, meint uns alle. Und er sagt, drei Dinge gehören zum Theologiestudium dazu. Zunächst einmal noch auf Latein. Oratio, Meditatio, Tentatio. Oratio, auf Deutsch Gebet. Selbstverständlich irgendwie, ne? Also wenn man weiterkommen will im Glauben, zum Glauben gehört es dazu, dass man betet. Das zweite, Meditatio, wir würden heute wahrscheinlich von Meditation sprechen, vielleicht etwas geläufiger ist das der Austausch über Bibeltexte, ein Nachdenken über Bibeltexte, vielleicht sogar auch Bibelstudium könnte man hier darunter fassen, ist, glaube ich, auch gesetzt. Ja, also Nachdenken über Bibeltexte. Aber das dritte, Tentatio, das ist die Anfechtung. Gebet und Bibelbetrachtung, das leuchtet ein, aber Anfechtung, das mag uns doch seltsam vorkommen. Aber so ist das gemeint und das ist jetzt ein sehr steiler Satz für uns. Denn wer im Glauben wachsen will, der braucht mehr als nur die Anhäufung von Wissen. Dazu gehört ein Leben mit Gott, ein Leben, in dem nicht immer alles rund läuft. Ein Leben, das auch mal durchgeschüttelt wird. Oder anders formuliert, alles sieben und schütteln dient der Erfahrung, dass auf Gott dennoch Verlass ist. Alles sieben und schütteln dient der Erfahrung, dass er uns hält und trägt. Anfechtungen sind dazu da, damit wir erfahren, wie mächtig und wie tröstlich sein Wort ist. Wenn wir aber nun bei dem Bild des Siebens bleiben und dass es unausweichlich ist, dass unser Leben durcheinander geworfen und durcheinander geschüttelt wird, dann müsste es bei Petrus zumindest heißen, ja, durchgefallen. Er wurde gesiebt. Sein Glaube wurde hier in der Nacht in dem Innenhof auf die Probe gestellt und er hat nicht bestanden. Er fiel durch. Glaubensprüfung nicht bestanden. Und damit sind wir beim zweiten Punkt. Petrus verleugnet Jesus. Gehen wir mal einige Stunden zurück in der Zeit. Da sah das nämlich noch ganz anders aus. Wie gewohnt nimmt Petrus einmal wieder den Mund viel zu voll. Das kennen wir schon von ihm. Für ihn gibt es kein Zurückweichen. Dabei ist es tatsächlich eine ganz besondere Freundschaft, die ihn ja mit Jesus verbindet. Petrus war einer der allerersten Jünger, die Jesus berufen hat. Von Anfang an war er dabei. Er war einer der Ersten und er weiß, er würde auch einer der Letzten sein. Zwischen die beiden passt kein Blatt Papier, so würden wir sagen. Unsere Kinder würden sagen, BFS, Best Friends Forever, BFFs. Sie haben eine Freundschaft, die nichts zerstören kann. Ein Scheitern ist für ihn unvorstellbar. Niemals werde ich dich verraten, sagt er. Wer schon länger in frommen Kreisen unterwegs ist, der weiß auch, es gibt hier nichts, was es in der Welt nicht gibt. Und das ist bitter. Das ist wirklich bitter. Und manchmal lässt mich das auch verzweifeln. Aber es ist so. Alles, was es in der Welt gibt, gibt es auch in Gemeinden. Und darum sollten wir uns in Bezug auf uns selbst auch nie zu sicher sein. Ein Satz wie "Mir kann das nie passieren" spricht nicht nur von einer Selbstüberschätzung, sondern wird oftmals von der Realität Lügen gestraft. Und Petrus muss das auch erfahren. Wenn die Angst über uns herrscht, ist unser freier Wille gefangen. Wenn die Angst über uns herrscht, ist unser freier Wille gefangen. Wir wissen zwar, was dran wäre, was richtig ist, welche Wahrheit wir im Sinne Jesu leben müssten und tun es dann doch nicht. Und egal, wie wir uns im Vorhinein eingeschätzt haben, keiner kann im Voraus genau wissen, wie er oder sie reagiert. Angst kann auch den größten Mut auffressen. Hier im Innenhof, beim Feuer, da kommt Petrus kein Wort der Solidarität mit Jesus mehr über die Lippen. Stattdessen Verleugnung, Verleugnung und nochmal Verleugnung. Und als der Hahn dann zum neuen Tag kräht, ist Petrus innerlich zerbrochen. Eine der Fragen in den Gruppen vorhin lautete, die ich euch gestellt habe, warum erzählt Lukas das? Warum macht er das? Das für Petrus ist das doch peinlich, aber auch für alle anderen Christinnen und Christen. Wenn Petrus, dessen Name ja Fels bedeutet, sich hier mehr wie Wackelpudding verhält und bei erstbester Gelegenheit einknickt, wenn er, der so eine zentrale Rolle in der Jüngergemeinschaft spielt, wenn der so kolossal versagt, das erzählt man doch besser nicht. Warum erzählt Lukas das trotzdem und die anderen auch? Es gibt mehrere Möglichkeiten, das zu begründen. Aber eine davon lautet, weil Jesus es einige Verse vorher angekündigt hat. Jesus wusste, dass es so kommen würde. Und genau darum hat er auch für ihn gebetet. Ich zitiere, "Ich aber habe für dich gebeten, dass dein Glaube nicht aufhöre. Und wenn du dann umkehrst, so stärke deine Brüder." So hat Jesus gesagt, "Ich aber habe für dich gebeten, dass dein Glaube nicht aufhöre. Und wenn du dann umkehrst, so stärke deine Brüder." Ja, Petrus fällt durch die Glaubensprüfung durch. Und hierfür gibt es auch Erklärungen. Aber es gibt keine guten Entschuldigungen. Und doch weiß Jesus das schon vorher, weil er weiß, dass Anfechtungen zum Leben dazugehören, dass wir nicht jede von ihnen bestehen, dass wir manchmal auch aus der Kurve fliegen, wenn unser Leben durcheinander geschüttelt wird. Und doch bleibt Jesu Blick Petrus auch weiterhin zugewandt. Liebevoll vielleicht, gnädig. Denn auch wenn Petrus hier durchfällt, fällt er nicht aus der Gnade Gottes raus. Und das ist eine Botschaft, die auch seine Glaubensschwestern und seine Glaubensbrüder hören sollen und hören müssen. Und darum drittens, Petrus weint. Eine Zögerlichkeit in Glaubensdingen. Ein Versagen im Bekenntnis. Das findet sich durch die Zeit hindurch bis heute. Aber wie gehen wir damit um? Mit den eigenen Fehlern, wenn wir von uns selbst enttäuscht sind. Als Jesus von den Wachen abgeführt wird, da stiehlt sich Petrus in die Nacht davon. Und er weinte bitterlich, so erzählt das Lukas. Denn hier versinkt Petrus zum zweiten Mal. Mancher von euch wird diese Erzählung kennen, wie Petrus über das Wasser des Sees zu Jesus kommt. Aber Wind und Wellen um ihn her sind so groß, dass er Angst bekommt. Er wendet seinen Blick vom Jesus ab und versinkt. Und Jesus erreicht ihm die Hand und zieht ihn zu sich. Und hier im Hof, im Innenhof, wiederholt sich diese Szene. Wieder ist es die Angst, die seinen Mut auffrisst und die dazu führt, dass er sich von Jesus abwendet. Aber auch etwas anderes wiederholt sich hier. Denn Jesus sieht ihn an und es ist sein Blick, der ihn diesmal hält. Und Petrus, er kehrt um und fängt noch einmal neu an. Ich aber habe dich für dich gebeten, dass dein Glaube nicht aufhöre. Und wenn du dann umkehrst, so stärke deine Brüder. Als Petrus sich in die Nacht hinausstiehlt, da ist er noch nicht so weit. Stattdessen muss er erst einmal damit klarkommen, dass er durchgefallen ist. Ja, Scham und Trauer, Verzweiflung über sich selbst, das dauert, bis ein Mensch sich diesen Themen stellen kann. Und es braucht die erneute Begegnung mit Jesus. Und wenn Petrus hier im Innenhof Jesus dreimal verleugnet, dann bekommt er am Seeufer später die Chance, dreimal zu bekräftigen, dass er ihn wirklich liebt. Was bleibt, das hatte ich vorhin schon gesagt, was bleibt, ist eine Delle in seiner Glaubensbiografie und die Erkenntnis, dass er sich seiner selbst nicht so sicher sein kann, wie er das gerne wäre. Aber es bleibt auch die Erfahrung, dass Jesus ihn dennoch hält. Und zwar auch dann, wenn er seinen Meister fallen lässt. Ja, wir sind heute Morgen Zeugen eines höchst emotionalen Moments geworden. Weil wir miterleben, wie das ist, wenn ein Mensch moralisch versagt, wenn er scheitert. Und wir können mitfühlen, wie ihn das umtreibt und dazu führt, dass er sich in die Nacht hinausstiehlt. Petrus will sich unsichtbar machen. Bloß weg von allen anderen. Und wenn er könnte, dann würde er auch vor sich selbst und vor Gott davonlaufen. Wir sind heute Morgen aber auch davon Zeugen geworden, dass Jesus das ahnte und darum schon vorher für ihn gebetet hat. Und wir wissen inzwischen, später kehrt er auch wieder um. Denn er, der schwach war, soll nun andere stark machen. Er, der auf ganzer Linie versagt hat, der in jeder Firma eine Kündigung bekommen hätte, bekommt nun Verantwortung für andere übertragen, bekommt Leitungsverantwortung. Und damit möchte ich euch jetzt zwei Fragen mitgeben. Die erste Frage: Wo ist jemand für dich zum Petrus, zur Petra geworden und hat dich gestärkt? Und die zweite Frage: Wo will Jesus dich zum Petrus, zur Petra machen, damit du andere im Glauben stärkst? Mit diesen beiden Fragen bin ich mit meiner Predigt am Ende. Und ich könnte hier Amen sagen, und das mache ich auch. Amen. Aber ich sage noch mehr, denn ihr hattet ja auch eine Bonusfrage, die ich euch mit auf den Weg gegeben habe. Und ich habe gemerkt, wie ihr in den Gruppen mit diesen beiden Aussagen gerungen habt. Und das solltet ihr auch. Auf der einen Seite ahnt oder weiß Jesus, dass der Teufel das Leben von Petrus richtig durchschüttelt und er durchfallen wird. Er ahnt und hofft aber auch, dass Petrus umkehrt und aus dieser Erfahrung des Gehaltenwerdens heraus seine Glaubensgeschwister stärkt. Und daneben hatte ich euch diese Aussage aus dem Hebräerbrief gestellt, in der es heißt, wer Christus verleugnet, nachdem er zuvor seinen Glauben zu ihm bekannt hat, für den ist der Weg zurück verschlossen. Und ja, beides widerspricht einander. Also, ist Umkehr nun möglich oder ist sie das nicht? Wir können versuchen, diese Spannung aufzulösen, indem wir uns jetzt ein Kind vorstellen. Ein Kind, das auf einem Brunnenrand sitzt. Und solange es noch dort oben auf diesem Brunnenrand sitzt und spielt, werdet ihr diesem Kind immer sagen, pass auf, dass du da nicht reinfällst. In dem Moment, wo du da reinfällst, wir kriegen dich da nicht raus. Es wird dir so schlecht ergehen, wenn du da reinfällst. Du bist verloren. Ist das Kind aber in den Brunnen gefallen, werden wir dem Kind immer sagen, du, Hilfe ist unterwegs, wir setzen alles daran, dich da rauszukriegen. Wir sehen zu, dass du hochkommst und alles wird gut werden. Das ist die pädagogische Erklärung, die dahinter steckt. Ja, also es macht einen Unterschied, ob das Kind schon in den Brunnen gefallen ist oder nicht. Eine andere Erklärungsmöglichkeit aber eben ist auch, Petrus war damals noch ein Einzelfall. Er war der Erste. Er war auch der Erste, der so kolossal versagt hat. Lassen wir mal Judas jetzt weg. Aber er war tatsächlich ein Einzelfall. Zur Zeit des Hebräerbriefes aber kam es immer wieder vor, dass Christinnen und Christen unter dem Druck der römischen Verfolgung leugneten, dazuzugehören. Und inzwischen musste die junge Kirche damit klarkommen, dass ihre Leiter reihenweise verhaftet wurden. Inzwischen musste die junge Kirche damit klarkommen, dass die nicht nur verhaftet werden, sondern dass sie auch überleben, wenn sie ihrem Glauben abschwören. Und das alleine war ja nicht unbedingt nur das Problem, sondern das Problem war, wenn sie hinterher wieder zur Gemeinde dazukamen und sagten, ich will aber wieder dazugehören. Wenn sie vorher angesichts der römischen Autoritäten gesagt haben, nee, ich kenne diesen Jesus nicht, dann aber sagten, na, ich habe das aber nur gesagt, weil ich unter Druck stand, ich möchte wieder dazugehören und ich möchte sogar meine leitende Position wieder innehaben. Denn die Leute, die damals zuerst verhaftet wurden, das waren ja die, die in leitenden Positionen waren. Also, angenommen, ich würde verhaftet werden, jemand zwingt mich oder fragt mich, ob ich meinem Glauben abschwöre. Ich weiß, wenn ich das tue, kann ich überleben. Und ich komme hinterher wieder und sage, ich habe es mir anders überlegt. Ich möchte jetzt wieder Pastor sein. Wie würdet ihr reagieren? Das war damals ein echtes Problem. Tatsächlich aber müssen wir auch sagen, das Lukas-Evangelium und der Hebräerbrief, sie geben zwei unterschiedliche Antworten, die sich am Ende des Tages nicht komplett harmonisieren lassen. Das ist so. Mit dieser Spannung müssen wir wohl leben, aber wenn ich wählen müsste heute Morgen und mich auf entscheiden müsste, halte ich mich an das, was das Lukas-Evangelium erzählt oder an das, was der Hebräerbrief erzählt. Nun, ich würde wohl das Lukas-Evangelium wählen. Amen.